SRF 3.
Die Probleme mit dem Schüttelzug abschütteln. Die SBB und Herstellerin Bombardier raufen sich für die Reparatur zusammen. Ein Post-Brexit-Chaos abwenden. Der neue Vertrag mit Großbritannien hilft der Schweizer Wirtschaft zum Teil. Und der Beton der Morandi-Brücke war offenbar mit Sand gepanscht. Was weiß man sonst noch, ein halbes Jahr nach dem Einsturz? Info 3 heute mit Isabel Meissen. Nach dem medialen Schlagabtausch haben die Verantwortlichen von SBB und Lieferantin Bombardier nun offenbar Kreide gegessen. Der neue pannenanfällige Doppelstockzug soll mit vereinten Kräften wieder in die Spur gebracht werden. Abgerechnet wird später und einen Zeitplan gibt es nicht. Aus dem Bundeshaus berichtet Priscilla Imboden.
Türen, die nicht funktionieren, Leittechnik, die versagt, verspätete Lieferung. Die Pannen beim neuen Doppelstockfernzug der SBB sorgten im letzten Jahr für viel Ärger. Bei den Zugreisenden, aber auch bei den betroffenen Firmen. Die SBB warf der Herstellerin Bombardier vor, versagt zu haben. Diese wiederum ließ verlauten, zusätzliche Wünsche der SBB hätten zu Problemen geführt. Heute mussten Spitzenvertreter beider Firmen bei der Verkehrskommission des Nationalrates Red und Antwort stehen. Präsidentin Edith Graf-Litscher erklärte:
Wir haben von den Unternehmen verlangt, dass sie offen und transparent informieren. Wir wollen keine Schuldzuweisungen hören, wir wollen Lösungen hören.
Lösungen, das versprachen die beiden Unternehmen anschließend in einer Medienkonferenz. Dort hieß es, man arbeite nun gemeinsam mit Hochdruck daran. Die Probleme seien nicht auf Konstruktionsfehler zurückzuführen, sondern vor allem auf Programmierfehler. Stefan Wettstein, Chef von Bombardier Schweiz, erklärt:
Ich glaube, die Verantwortung ist heute nicht eine Frage, sondern die Frage ist, was sind die Themen, die dazu führen, dass wir in diese Einführung die Qualität des Zuges, aber auch die Qualität des Betriebes erhöhen können.
Momentan verkehren 14 von insgesamt 59 bestellten neuen Doppelstockzügen des Modells FV Dosto. Sie fahren als Regionalzüge auf den Strecken Zürich-Chur via St. Gallen sowie Zürich-Basel. Rund 10% davon kommen wegen Störungen zu spät oder gar nicht an. Das sei noch lange nicht gut genug, um die neuen Zugzüge regulär in den Betrieb zu nehmen, sagt SBB-Chef Andreas Meyer.
Das heisst, unsere Teams auf beiden Seiten müssen einen guten, konstruktiven Austausch haben darüber, wo der Schuh drückt, sei es jetzt nun bei den Schiebetritten, bei den Türen, sei es in der Softwaresteuerung, manchmal ist es auch der Scheibenwischer, ja, um möglichst schnell in einen Korrekturprozess zu kommen und die Züge mit einer guten Verfügbarkeit hinzubekommen.
Zur Frage nach der Verantwortung sagt der SBB-Chef:
Der Lieferant hat einen anspruchsvollen Vertrag unterzeichnet, wollte diesen Auftrag auch unbedingt und deshalb ist Bombardier hier in der Pflicht.
Doch über allfällige Entschädigungen wollen SBB und Bombardier erst später reden, wenn die Züge störungsfrei fahren. Wenn das sein wird, bleibt offen. Hier traut die Kommission für Verkehr und für Verkehr des Nationalrats den beiden Unternehmen nicht ganz über den Weg. Sie bittet die Geschäftsprüfungskommission, auf die Finanzen genauer hinzuschauen. Affaire à suivre.
Und jetzt hat Daniela Bündner die Nachrichten.
Die Menschenrechtskommissarin des Europarates äußert Kritik an der Flüchtlingspolitik der Regierung Ungarns. Asylgesuche würden in Ungarn praktisch immer abgelehnt, schreibt die Menschenrechtskommissarin. Damit werde den Menschen ihr international garantiertes Recht auf Flüchtlingsschutz verwehrt. Die Menschenrechtskommissarin hat vergangene Woche 5 Tage in Ungarn verbracht. Die EU hat Kambodscha mit wirtschaftlichen Sanktionen gedroht, wenn sich dort Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nicht verbessern. Die EU-Kommission startete dazu ein offizielles Überprüfungsverfahren. Kambodscha müsse jetzt handeln, sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Kambodscha darf seine Güter zollfrei in die EU exportieren. Dieses Privileg könnte der südostasiatische Staat im August 2020 verlieren. Weltweit werden noch immer rund 250.000 Knaben und Mädchen als Kindersoldaten missbraucht, trotz internationalem Verbot seit 17 Jahren. Das schätzt das Kinderhilfswerk UNICEF. Es fordert die Regierungen auf, sich für ein Ende dieser Rechtsverletzung einzusetzen. UNICEF publizierte eine sogenannte Liste der Schande mit 50 Armeen und bewaffneten Gruppen, die nachweislich Kinder rekrutieren. Besonders häufig würden Kinder etwa in Südsudan, Kongo-Kinshasa oder in der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt, heißt es im UNICEF-Bericht. Nun ist es offiziell, Schweden hat seine Kronjuwelen wieder. Experten hätten bestätigt, dass es sich bei den in Stockholm gefundenen Edelsteinen um die Kronjuwelen handle, meldete die Polizei. Die beiden Kronen und der Reichsapfel aus dem 17. Jahrhundert waren Ende Juli letzten Jahres aus dem Dom zu Strängnäs gestohlen worden. Ihr Wert wurde auf umgerechnet 6,8 Millionen Franken geschätzt. Ende letzter Woche wurden zwei Verdächtige festgenommen. Ein dritter Mann muss sich bereits vor Gericht verantworten. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.063 Punkten. Das ist ein Plus von 0,7%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 13,27 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,045. Das Wetter: in der Nacht fällt im Norden stellenweise Schnee, morgen lockern sich die Wolken tagsüber auf, im Westen setzt sich bald die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen rund 5 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne, mit Nordföhn gibt es rund 15 Grad.
Info 3 Abend.
Kein Mensch weiß, wann und wie der Brexit passiert. Die Schweiz aber ist bereits gerüstet. Sie hat heute ein Handelsabkommen mit Großbritannien abgeschlossen, das die künftigen Beziehungen regelt. Der Handel soll reibungslos weitergehen. Doch das wird nicht überall klappen. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Wir wollen mit diesem Vertrag sicherstellen, dass die Handelshürden zwischen Großbritannien und der Schweiz so niedrig wie möglich bleiben, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin.
On pourrait faire de réduire voire d'éliminer les obstacles au commerce et les discriminations dans les échanges économiques bilatéraux.
Das ist doch ganz im Sinne seines britischen Amtskollegen Liam Fox, der für die Unterzeichnung extra nach Bern gereist war. Zu Hause ringt der Minister noch um einen ordentlichen Scheidungsvertrag Großbritanniens von der EU. Doch knapp 2 Monate vor dem offiziellen Austrittsdatum mag kaum jemand darauf wetten, dass dies gelingt. Die Schweiz hat deshalb vorgesorgt. Als eines der ersten Länder verhandelte sie einen bilateralen Handelsvertrag mit Großbritannien. Er soll sicherstellen, dass Schweizer Unternehmen auch nach dem Brexit keine Zölle zahlen müssen, wenn sie Waren nach Großbritannien aus- oder von Großbritannien einführen. Diese Zollfreiheit ist im Moment noch durch ein bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und der EU garantiert. Doch das gilt nur bis zum Brexit. Dank des neuen Handelsvertrages wird sich für die meisten Schweizer Branchen, wie die Pharma- oder Autoindustrie, auch nach dem Brexit nichts ändern. Es gibt aber Ausnahmen. Der Maschinenbau könne von diesem Vertrag nicht profitieren, sagt Jan Atteslander vom Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Denn die erforderliche technische Normierung für die Produkte sei allein Sache der EU.
Wenn Großbritannien jetzt ohne Abkommen hinausfällt aus der EU, dann ist das die große Frage. Werden britische Erzeugnisse weiterhin anerkannt in Europa? Braucht es zusätzliche Zertifizierungen? Und das könnte für gerade den Maschinenbau zu gewissen Problemen führen, diese Unklarheit.
Bilateral könnten die Schweiz und Großbritannien dieses Problem nicht lösen, sagt der Außenhandelsexperte.
Hier müsste es eben ein Deal geben zwischen Großbritannien und der EU.
Auch wenn die Maschinenbauer noch zittern müssen, für die meisten Branchen tritt das neue Handelsabkommen zwischen der Schweiz und Großbritannien in Kraft, sobald Großbritannien die EU verlässt. Ohne Scheidungsvertrag wäre das Ende März, mit Scheidungsvertrag nach einer Übergangsfrist 2 Jahre später.
Info 3 Abend.
Eigentlich ist der EMPA-Bericht zur Morandi-Brücke in Italien, die eingestürzt ist, noch geheim. Trotzdem haben verschiedene Medien berichtet, der Beton soll unter anderem mit Sand gestreckt worden sein. Als die Brücke im letzten Sommer einstürzte, starben 43 Personen. Nun werden weitere Details zu ihrem Zustand bekannt. Aus Rom fasst zusammen Franco Batte.
Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf hat ihren 172 Seiten starken Bericht bereits vor 2 Monaten nach Italien geschickt. Doch offiziell ist dieser Bericht zur Morandi-Brücke noch immer nicht. Streitpunkt ist die Übersetzung aus dem Deutschen ins Italienische. Der Betreiber der eingestürzten Brücke, die private Firma Autostrade per l'Italia, zweifelt die Korrektheit der Übersetzung an. Nun wird alles nochmals neu ins Italienische übertragen, was erneut Wochen in Anspruch nehmen wird. Das hindert italienische Medien allerdings nicht daran, bereits ausgiebig aus dem eigentlich geheimen EMPA-Bericht zu zitieren. Darin soll es klipp und klar heißen, dass die Tragseile der Morandi-Brücke aus Stahl und Beton stark abgenutzt waren. Die in Genua erscheinende Zeitung Il Secolo XIX etwa schreibt, die EMPA habe gravierende Materialmängel festgestellt. So gravierend, dass der private Betreiber und der Staat als Kontrolleur sie eigentlich unmöglich hätten ignorieren können. Andere Zeitungen berichten, die Schweizer Wissenschaftler hätten in den Trümmerteilen, die sie untersucht haben, Sand und sogar Jute sichergestellt. Materialien, die den Verdacht wecken, beim Bau der Brücke in den 1960er Jahren habe man minderwertiges Material verwendet. Die EMPA ziehe daraus aber nicht den Schluss, dass die Brücke allein wegen des Zustands der Tragseile eingestürzt sei, schreibt die Zeitung Sole 24 Ore. Bei der Übersetzung und der Publikation des EMPA-Berichtes stockt es also, aber nicht nur dort. Auch der Wiederaufbau der eingestürzten Brücke dürfte sich verzögern. Ab Ende März sollte er beginnen, doch das erste kleine Teilstück der Restbrücke wurde erst am vergangenen Samstag demontiert. Dass Genua unter diesen Umständen, wie vielfach versprochen, bis Ende Jahr über eine neue Brücke verfügt, ist damit äußerst unwahrscheinlich. Unterdessen ermittelt Italiens Justiz weiter. Offenbar seien diverse Gutachten zum Zustand von anderen Autobahnbrücken manipuliert, das heißt geschönt worden, mit dem Ziel, dass die meist privaten Autobahnbetreiber beim Bauunterhalt sparen konnten. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Ermittlungsverfahren eröffnet.
Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Heute verantwortlich waren Valerie Wacker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.